Leiche gesucht. So oder so ähnlich hätte vielleicht eine Schlagzeile klingen können vor etwa 10, 11 Jahren in der islamischen Welt, als nämlich eine Nachricht diesen gesamten Kosmos völlig erschütterte, also den islamischen Kosmos. Was war passiert? Und zwar hatten sich einige islamische Geistliche überlegt und die öffentlich auch mit diesem Gedanken gespielt, das Grab und die Überreste, die verstorbenen Überreste des Religionsgründers Mohammed, aus seiner Grabstätte zu entfernen und dann an einem anonymen Ort zu begraben. Es war wirklich kein Witz, das war auch nicht irgendwie so, einfach nur so dahergesagt, sondern das hatte einfach seinen Ursprung in einem Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, und den einen ging die Totenverehrung der anderen ein bisschen zu weit, und es ging dann vorrangig vor allem auch um die Familie von Mohammed. Und das war schon eine heikle Geschichte, es ist dann nicht dazu gekommen, die Überreste von diesem Mann liegen immer noch in Medina. Aber wenn ein Leichnam umzieht, dann ist das eine heikle Sache. Eine sehr heikle sogar. In unserem deutschen Strafgesetzbuch ist das so auch verankert, dass man Totenruhe offiziell nicht stören darf. Es ist sogar strafrechtlich, also man würde sich strafbar machen, wenn man das tut, ja, wenn man nur den Versuch unternimmt. Und ich glaube, das können wir alle auch nachvollziehen. Was würde hier für einen Schock durch diesen Ort gehen, wenn wir durch oder über den Friedhof spazieren und sehen nur plötzlich leere Löcher? Es würde definitiv den ein oder anderen Schock berechtigterweise auslösen. Wir wollen uns heute in eine Situation hinein vertiefen und eintauchen, in der im Grunde so etwas Ähnliches passiert ist. Etwas Ähnliches, bewusst nicht das Gleiche, sondern nur ähnlich. Aber der Schock dieser Person, die das erlebte, war sicherlich ja, unvorstellbar groß. Und wir haben bei Ostern, das stelle ich immer wieder fest, wir haben diese große Herausforderung als Gläubige, uns in die Situation dieser Person und der Jünger hineinzuversetzen, ohne dabei die ganze Zeit an die Lösung zu denken. Das ist so, wie wenn du jemandem ein Rätsel gibst, aber du gibst ihm gleichzeitig auch die Lösung und sagst ihm, löse das einmal bitte. Man hat immer schon die Lösung im Kopf und es ist sehr schwer, sich in so eine Situation hineinzuversetzen. Aber wir wollen nichtsdestotrotz den Versuch unternehmen und uns heute mal in die Perspektive einer Nachfolgerin ganz gezielt hineinbegeben. Wir haben ganz am Anfang schon ein Chorlied von dieser Nachfolgerin gehört oder in der es auch um diese Nachfolgerin ging. Und zwar ist die Rede von Maria, Maria von Magdala. Diese Geschichte, die wir heute in dem Predigttext untersuchen möchten und von der wir dann auch hoffentlich einiges lernen möchten, die finden wir im Johannesevangelium Kapitel 20 ab Vers 11 bis Vers 18. Dort ist diese Situation beschrieben. Und sie beginnt mit der Suche nach diesem Leichnam. Was davor passierte, werden wir dann gleich kurz noch erläutern, denn da wurde hier nicht das erste Mal gesucht sozusagen. Also wir wollen Stück für Stück in diese Situation hineinarbeiten und einmal schauen, was passierte dort. Ich lese die Begebenheit aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 11. Ich lese zunächst erstmal nur die ersten drei Verse und dann arbeiten wir uns bis Vers 18 voran. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu dem Haupt und einen zu den Füßen, da wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sagen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Das ist die Situation, der wir uns hier gegenübergestellt sehen. Kurz ein paar Hintergrundinformationen. Was war bisher passiert und wer ist überhaupt diese Maria? Es lohnt sich, einmal ganz kurz einen Blick darauf zu werfen und einmal ganz kurz zu schauen, wer diese Jüngerin Jesu eigentlich war. Nun, zunächst ist erstmal festzuhalten, sie war eine Nachfolgerin. Ja, sie ist Jesus nachgefolgt, sie ist Jesus nachgegangen, sie hat seine Predigten gehört, sie hat seine Botschaften mit aufgesogen, sie hat gesehen, wie er Menschen geheilt hat. Sie ist einfach ihm auf Schritt und Tritt gefolgt. Manchmal hat man so ein bisschen das Denken, Jesus hatte nur 12 Nachfolger. Das stimmt aber nicht ganz. Er hatte 12 ausgewählte Apostel. Das waren Apostel aus seinen Nachfolgern, aber die Menge der Nachfolger insgesamt war noch ein Stück größer und darunter waren auch einige Frauen. Und Maria war eine von diesen und sie war nicht ganz von Anfang an dabei, aber vermutlich relativ nah zum Anfang der Dienstzeit in die Nachfolge Jesu eingetreten. Sie war nicht nur eine Nachfolgerin Jesu, sie war auch eine Dienerin für unseren Herrn und Meister. Und das ja vermutlich auch deshalb, obwohl sie selber wahrscheinlich Diener hatte. Denn aus dem Lukas-Evangelium geht hervor, dass sie wird in einem Atemzug mit sehr wohlhabenden Frauen genannt, Susanna und Johanna, die ebenfalls oder die zumindest hier explizit dann auch als wohlhabend bezeichnet werden und dem Herrn mit ihrem Besitz gedient haben. Und in diesem Zuge wird auch Maria erwähnt, die Jesus begleitet hat, die mit Jesus mitgegangen ist und die ihm mit ihrem Besitz gedient hat. Manche Ausleger assoziieren sie sogar mit der Sünderin, die Jesu Füße salbt. Dafür gibt es keinen näheren Anlass, davon auszugehen, weil das nicht so namentlich erwähnt wird. Aber es steht auf jeden Fall fest und zweifelsohne, sie hat ihren Besitz hingegeben für Jesus Christus. Aber sie ist nicht nur eine Nachfolgerin und eine Dienerin, sie war auch eine Geheilte. Sie war eine, die vor ihrer Zeit und vor ihrer Begegnung mit Jesus, das war keine Krankheit, das war eine Besessenheit ausgesetzt war. Denn sowohl Markus als auch Lukas berichten uns, dass sie vor der Begegnung mit Jesus von 7 Geistern besessen war und Jesus sie heilte. Jesus hatte diese Frau gesund gemacht und er hatte sie geheilt. Er hatte ihr zu dem Zeitpunkt bereits ein neues Leben sozusagen geschenkt, raus aus ihrem alten Leben, verstrickt in Okkultismus und Esoterik, war sie jetzt befreit und konnte Jesus nachfolgen in einem geheilten in einem geheilten Zustand. Das ist aber noch nicht alles. Der letzte wichtige Punkt über Maria, der wichtig festzuhalten ist, sie war eine Nachfolgerin, die bis zum Ende dabei war. Und das ist ein wichtiges Detail, denn Maria wird als eine der Frauen genannt, die Jesu Kreuzigung miterlebt haben und von Weitem gesehen haben, wie er diese Stunden am Kreuz hing, wie er seine letzten Worte sprach, wie er dort völlig zerschunden an diesem Kreuz hing und verspottet wurde und wie er dann irgendwann seinen Geist aufgab und starb. Sie hat gesehen, wie die Römer, die Legionäre, getestet haben, ob Jesus wirklich tot ist. Und man kann davon ausgehen, römische Legionäre kannten sich mit Toten aus, die wussten, wann ein Mensch tot ist und wann nicht. Und sie hat gesehen, dass Jesus wirklich gestorben ist. Er war nicht scheintot, wie es manche Religionen oder Kritiker heute behaupten. Er hat nur so einen Tod vorgetäuscht. Nein, definitiv nicht. Er war tot. Sie hat gesehen, wie er heruntergenommen wurde von Josef von Arimathea und Nikodemus, wie sie ihn eingewickelt haben in Leinen, so grob und schnell, wie es halt ging, weil der Sabbat brach an. Und dann hat sie gesehen, wie Jesus weggenommen wurde und wie sie ihn in das Grab hineingelegt haben, in die Gruft und der Stein davor gerollt wurde. Das alles hat sie gesehen. Andere Evangelisten beschreiben das etwas detaillierter und bezeichnen Maria von Magdala als eine der Augenzeugen dieser ganzen Ereignisse. Also sie wusste, Jesus ist tot. Sie wusste genau, wo das Grab war. Sie hat sich nicht irgendwie vertan, sondern sie kam jetzt an diesen Ort, ja, wo alles scheinbar endete. Denn was war passiert? Maria war bereits das zweite Mal, oder man kann davon ausgehen, dass sie bereits das zweite Mal beim Grab war, denn Johannes schildert uns hier ein Detail und beschreibt eine Zeitspanne, die anderen Evangelisten weglassen. Eine kurze Zeitspanne zwischen dieser ersten Ankunft in der ganzen Gruppe, wo Maria und die drei weiteren Frauen, die zum Grab morgens liefen, in der frühesten Morgenstunde zum Grab liefen, bereits das erste Mal eine Erscheinung sahen und wussten, okay, da sitzen Engel, die sagen uns, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und sie laufen wieder weg. Und ganz am Anfang von Kapitel 20 wird das deutlich, dass Maria wahrscheinlich auch die Jüngste von dieser Gruppe war, denn sie war als erstes bei den Jüngern und sagt dann in diesem Vers, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das sagt sie zu den Jüngern. Die laufen auch dorthin, wollen das ganze Thema besehen, sehen, er ist wirklich weg und gehen wieder zurück. Und die anderen Evangelisten fassen das direkt zusammen und sagen, dass dann Jesus dieser Gruppe von Frauen zuerst begegnet ist. Jesus ist den Frauen zuerst begegnet, noch bevor er den anderen Jüngern begegnet ist, noch bevor er den Emmaus-Jüngern begegnet ist, ist er zuerst dieser Gruppe begegnet. Und von dieser Gruppe war Maria die Erste, der er ganz persönlich begegnet ist. Und das ist genau die Situation, die Johannes hier schildert, diese Situation, in die wir hier hineinsteigen. Und was war jetzt in diesem ersten Abschnitt passiert? Nun, wir haben gerade gelesen, Maria stand bei der Gruft draußen und weinte. wenn man das so liest, und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, dann kam mir zu diesem ersten Abschnitt irgendwie so gemischte Gedanken. Einerseits ist das, was Maria hier erlebt und das, was sie hier zuerst wahrnimmt, das, was sie hier ganz früh an diesem Auferstehungsmorgen erlebt, eigentlich ein sehr trauriges Religionserlebnis. Maria steht bei der Gruft, sie ist zu dem Ort gepilgert, wo ihr Meister gestorben ist oder wo ihr Meister begraben liegt. Das Ganze ist sehr bewegend, sehr aufwühlend, sehr emotional. Und das Schlimmste aus ihrer Perspektive bis zu diesem Zeitpunkt ist, weil noch weiß sie ja, sonst noch hat sie Jesus ja nicht gesehen, bis zu diesem Zeitpunkt hat die Geschichte für sie hier geendet. Bis zu diesem Zeitpunkt musste Maria davon ausgehen, das Ganze, was ich jetzt hier erlebt habe mit meinem Herrn, das endet jetzt hier am Grab. Erich hat das gerade super schon vorbereitet in der Einleitungsbotschaft, diese Hoffnungslosigkeit. Und das ist so ein bisschen auch das klassische Pilgererlebnis, wobei ich jetzt Pilger nicht grundsätzlich schlecht reden möchte, aber man pilgert wohin? Zu einer Wallfahrtsstätte, zu einem Grab irgendeiner bekannten Persönlichkeit, sei es Medina von Mohammed, sei es irgendein Grab von irgendeinem buddhistischen Führer. Und dann steht man dort an dem Ort des Todes, wo alles endet, wo alles aufhört, wo alles ein Ende hat. Und dort steht Maria. Maria erlebt das Gefühl, jemand oder etwas nachzufolgen, das stirbt und nicht weiter lebt. Und weißt du, vielleicht sitzt du heute hier und folgst einer Ideologie nach, vielleicht folgst du einem Lebensziel nach, das nicht Jesus Christus heißt, und ich kann dir garantieren, es wird an dieser Gruft enden. Es endet bei einem Grab. Es endet beim Tod. Alles und jeder, dem wir nachfolgen, der nicht Jesus Christus heißt, endet beim Tod. Und alle Religionen dieser Welt bezeugen das. Sie haben nur befüllte Gräber zu liefern, aber kein leeres. Und Maria steht jetzt an diesem Grab. Und wie schon gesagt, einerseits ist das jetzt so ein bisschen ein Religionserlebnis, denn sie steht hier an einer Gruft, an einem Ort des Todes. Aber andererseits ist das, was sie hier erlebt oder das, was sie tut, sehr beeindruckend und etwas sehr Lehrreiches. Denn wir sehen in dem Verhalten von Maria, mit welcher Motivation sie hier hingekommen ist. Und an ihrer Art und Weise können wir einiges lernen. Nun, diese Passage, die wir gerade gelesen haben, betont dreimal diesen Aspekt des Weinens. Zunächst steht sie weinend bei der Gruft, dann sieht sie zwei Engel, oder als sie nun weinte, bückt sie sich vornüber in die Gruft und dann sieht sie zwei Engel und die Engel, die schauen sie an und die fragen sie: Frau, warum weinst du? Wenn jemand weint, dann gibt er einen tiefen Einblick in seine Seele. Wenn wir weinen, dann geben wir tiefe Einblicke in das, was uns innerlich bewegt, das, was tief, tief in uns steckt. Spätestens, wenn wir weinen, oder wenn wir wirklich weinen, wenn das nicht nur gespielt ist, dann ist das ein sehr aufrichtiges Zeugnis, was passiert in uns. Es ist etwas, das uns sehr bewegt. Und Maria beantwortet diese Frage und die Art und Weise, wie sie beantwortet, gibt uns einen tiefen Einblick in ihr Herz. Sie sagt: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie kommt hier zu diesem Grab, noch weiß sie nicht, dass Jesus, oder noch hat sie den Auferstandenen nicht erlebt, aber sie gibt ein Zeugnis und sagt, ihre ganze Sehnsucht ist die Person Jesus Christus. Ihre ganze Sehnsucht ist ausgestreckt nach ihrem Herrn und nach ihrem Meister. Und wisst ihr, was so interessant dabei ist? Wahrscheinlich hat sie noch die Salben dabei gehabt. Wahrscheinlich hat sie noch die gut duftenden Kräuter dabei gehabt. Und sie sagt nicht zu den Engeln: Oh, ich weine, weil ich das jetzt nicht abgeben kann. Ich weine, weil ich jetzt nicht meinen Dienst an Jesus abgeben kann. Sie weint auch nicht, weil sie nicht mehr Dienst von Jesus empfangen kann oder weil sie irgendeine Segnung von ihm vermisst oder weil die Römer immer noch regieren. Nein, das ist nicht der Grund, weshalb sie weint. Sie weint, weil Jesus nicht mehr da ist. Sie weiß nicht, wo er ist und sie will bei ihm sein. Und ich habe mich gefragt, wenn ich in meinem Leben Trauer erlebe oder wenn ich vielleicht auch in meiner Nachfolge etwas Trauriges erlebe, was sind dann die Motive dafür? Tun mir die Segnungen weh, die ich vielleicht kurzzeitig entbehre, die Segnungen von Christus? Geht es mir einfach nur um das, was er mir gibt oder vielleicht das, was ich ihm geben kann? Oder geht es uns in unserer Nachfolge um seine Person selber, darum bei ihm zu sein? Und wir sehen bei Maria, dass genau das der Fall war. Sie wollte bei Jesus sein. Aber sie steht hier beim Grab und Man muss einfach sagen, selbst mit dieser oder trotz dieser besten Ausrichtung steht sie hier an einem Ort des Todes. Und wisst ihr was, liebe Zuhörer, würde die Geschichte hier enden, dann wäre Maria und nicht nur sie, sondern alle, die mit ihr in diesem Leben auf Christus gehofft haben, dann wären diese alle Menschen die elendsten von allen überhaupt. Das ist eins zu eins das, was der Apostel Paulus später den Korinthern sagt. Und er sagt, wenn wir in diesem Leben auf Christus gehofft haben und selbst mit einer wirklich überwältigenden Liebe zu ihm an sein Grab kommen und dort bei diesem Grab bleiben, dann sind wir eigentlich nur zu bemitleiden. Dann ist das ein elendiger Zustand. Aber an diesem Grab ist etwas ungewöhnlich, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, es ist leer. Und noch ist der Meister nicht gefunden und die Geschichte geht weiter. Nachdem wir uns jetzt quasi einmal dieses Motivationsprofil dieser Nachfolgerin angeschaut haben, bei dieser Suche nach dem Leichnam Jesu, gehen wir jetzt weiter in diesem Ereignis. Ab Vers 14 lese ich die nächsten drei Verse. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggenommen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Boah, ich finde das eine gewaltige Episode hier in dieser Geschichte, oder? Maria steht bei diesem Grab, völlig fertig. Eine kurze Zwischenspanne in dieser Episode. Und sie geht jetzt wieder zurück und sieht dort einen Mann stehen. Manche Bibelausleger sagen, sie war so verweint, dass sie das einfach nicht erkennen konnte. Ja? Also, wenn man so verweinte Augen hat, das kann durchaus sein. Man muss sich den Zustand versuchen, irgendwie vorzustellen. Sie wird wirklich völlig fertig gewesen sein. Und jetzt sieht sie diesen Mann dort stehen. Und der Text sagt uns ganz klar, dass sie Jesus nicht erkannte. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Was ist denn die ganze Zeit mit Jesus gegangen? Und jetzt erkennt sie Jesus nicht. Nun, spätere Stellen und die Offenbarung Jesu zu den anderen Jüngern, das lässt uns schon den Eindruck vermitteln, dass Jesus in seinem Erscheinungsbild etwas anders aussah. Und denken wir daran, Maria hatte immer noch diesen völlig zerschundenen Leib vor Augen. Das war ihr letztes Bild von ihrem Herrn. Blut überströmt, völlig kaputt gemacht. Und Jesaja sagt uns, man konnte nichts mehr als menschlich erkennen. So kaputt gemacht war Jesus. Und das ist also das letzte Bild. Das ist die Erwartung, die sie jetzt hat, als sie hier zu diesem Grab gekommen ist. Und mit dieser Erwartungshaltung sieht sie jetzt Jesus, aber sie erkennt ihn nicht. Ihre Erwartungshaltung passt irgendwie gar nicht zu dem, was Jesus selbst ihr zeigen wollte. Und interessanterweise gibt Jesus selbst sich auch nicht sofort zu erkennen. Maria war immer noch auf der Suche nach dem toten Jesus. Sie war immer noch auf der Suche nach der Leiche, nach dem Leichnam, um ihn zu balsamieren. Auf einmal steht da der Lebendige. Etwas, womit sie gar nicht gerechnet hat. Das haben die Engel zwar schon mal gesagt, aber wer von uns könnte behaupten, wir wären zum Grab gekommen und hätten sofort alles geglaubt? Ich nicht. In dem Augenblick unter dieser nervlichen Belastung, wäre ich wahrscheinlich davon ausgegangen, ich habe komisch geträumt. Und wir sehen das hier an Maria. Sie sieht diesen Mann, aber sie erkennt ihn nicht. Der auferstandene Christus war bereits da, aber sie konnte ihn noch nicht erkennen, weil ihre Erwartung noch nicht zu dem passte, was Jesus ihr eigentlich zeigen wollte. Und das ist ganz interessant. Jesus hätte jetzt ja alles Mögliche machen können. Er hätte sofort sagen können, Maria, Mensch, erkennst du mich nicht? Ich bin's, dein Herr und Meister. Weißt du denn nicht? Jesus hätte auch in einer Art und Weise dort sich hinstellen können, dass Maria sofort erkannt hätte, dass es der Herr ist. Sofort. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es dem Herrn möglich gewesen wäre. Aber er tut es nicht. Jesus gefiel es, so zu dem Grab zu kommen, dass Maria ihn nicht sofort erkennen konnte. Und dann, nach dieser ersten Etappe in der Begegnung, geht er über in die zweite Etappe der Begegnung und er beginnt einen Dialog. Bevor Jesus sich zu erkennen gibt, will er Marias Motive erkennen. Und er will herausfinden, Maria, warum willst du mich finden? Was interessiert dich an mir so sehr? Und er fragt Er fragt sie zwei Fragen: Warum weinst du und wen suchst du? Das hat mich so ein bisschen an die Fragen erinnert, die Jesus einmal einem Blinden gestellt hat. Was willst du, dass ich dir tue? Und ich habe mich schon seit meiner Kindheit immer gefragt, warum hatte Jesus solche komischen Fragen manchmal gestellt? Ja, in meiner Hochschule, wo ich gelernt habe, hatten wir auch einen Professor, der hat uns immer so einfache Fragen gestellt und niemand hat geantwortet, weil alle so ein bisschen genervt waren, gedacht, ach, ist ja logisch, was der von uns hören will. Aber der Professor wollte einen Dialog mit uns. Und Jesus will einen Dialog mit Maria. Jesus will herausfinden, was sind deine Motive? Warum suchst du mich? Wen suchst du? Warum weinst du? Und so will Jesus auch in unserem Leben und in unserer Nachfolge einen Dialog mit uns führen. Er will erkennen, was sind deine und was sind meine Motive, Christus zu erkennen. Und Marias Antwort zeigt, ist ganz interessant, ich lese das nochmal vor. Sie sagt, sie in der Meinung, es sei der Gärtner, immer noch nicht Jesus erkannt, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich werde ihn wegholen. Welche von den zwei Fragen hat Maria beantwortet? Gar keine. Gar keine. Sie ist auch noch gar nicht so weit, jetzt großartig Gespräche zu führen mit diesem Mann, den sie für den Gärtner hält. Das Einzige, was sie rausbringt und sagt: Wo hast du ihn hingelegt? Ich will zu ihm. Und das zeigt ihr ganzes Herz, ihre ganze Motivation. Ich will einfach nur da sein, wo Jesus ist. Was oder wen will ich wirklich haben? Geht es um mich? Geht es um seinen Segen für mich? Geht es um meine Gaben, die ich ihm bringen kann? Oder geht es mir um ihn, um seine Person? Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wurde, hätte er alles Mögliche sagen können, aber er sagt: Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Liebe ihn. Habe Sehnsucht nach ihm. Was können wir Gott schon bringen? Und Gott kann uns alles geben. So, er könnte uns alles geben, alle unsere Probleme lösen. Aber es geht ihm um eine Beziehung zu uns. Und es ging ihm auch zu Maria um eine Beziehung. Und als sie das preisgibt, um was es ihr wirklich ging, spricht Jesus wieder zu ihr. Vers 16. Jesus spricht zu ihr: Maria. Der sagt nur ihren Namen. Und er trifft sie ganz persönlich. Ganz persönlich. Eine persönliche Liebe, die zu einer persönlichen Erkenntnis führt. Und Jesus offenbart sich seiner Nachfolgerin hier. Und wisst ihr was? Das ist wichtig. Oder ich finde das wichtig. Deswegen erzähle ich es euch. Vielleicht findet ihr das nicht so wichtig. Aber Maria ist der erste sterbliche Mensch in diesem Universum, der den Auferstandenen gesehen hat. Ich finde das heftig. Ich finde, in dieser Situation sieht man, dass Maria Jesus wirklich von ganzem Herzen liebte. Und ich meine gar nicht in einer körperlichen oder erotischen Art und Weise, sondern wirklich in dieser Beziehungsart und Weise, in dieser göttlichen Art und Weise. Ich will bei Jesus sein. Und diesem Menschen, der Jesus so von Herzen liebte, dem zeigt sich Jesus zuallererst. Nicht Petrus, der so ein wichtiger Jünger war in der Jüngertruppe und der vielleicht diese Ermutigung gebraucht hätte. Nicht Johannes, der Jünger, der Jesus liebte, also der wird auch als solcher bezeichnet, sondern Maria, die voller Sehnsucht an diesem Grab steht und nirgendwo sein will, außer bei ihrem Herrn. Und er stellt sich nicht vor, sondern er nennt sich hier bei ihrem Namen. Und was sagt sie? Sie reagiert genau auf die Art und Weise, die wir jetzt erwarten würden. Sie hat nicht einfach seine Segnungen oder seine Heilung oder seine Herrschaft gesucht, sie hat nur ihn gesucht. Und sie, ich finde das so genial, sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Sie sagt nur ein Wort: Rabuni. Dieser Titel wurde später als die höchste Ansprache eines jüdischen Gelehrten verwendet. Ob das schon zu der Zeit so war oder nicht, kann man nicht so genau sagen. Aber aus späteren Quellen wissen wir, dass es eigentlich so drei Anredungsformen eines jüdischen Lehrers gab. Rab, Rabbi und Rabuni. Und Rabuni ist die höchste von diesen. Und sie wählt jetzt diese Anredungsform, um auf diese Offenbarung ihres Meisters zu reagieren. Und ich fand das so interessant, weil das wieder zeigt, was in ihrem Herzen vorging, was ihre tiefste Motivation war. Weißt du, wenn du glaubst, Jesus hat sich dir zu erkennen gegeben und das Erste, was dir einfällt, ist eine Wunschliste, dann hast du nur den Wunschautomaten Jesus kennengelernt, aber nicht diesen Jesus, der die Beziehung zu dir will. Wenn du glaubst, Jesus hat sich dir zu erkennen gegeben und das Erste, was dir einfällt, ist eine Problemliste mit Dingen, die in der Gemeinde noch nicht gut laufen, dann hast du den Problemlöser Jesus kennengelernt, aber noch nicht den, der hier auch verstanden ist. Vielleicht kommst du auch zuerst mit deinem Leistungsverzeichnis und das Erste, was dir einfällt, ist: Guck mal, ich habe Salben für dich mitgebracht. Nein, das Erste, was dir eingefallen ist, war: Mein Meister, mein Herr, mein Lehrer. Das war das Allererste, was ihr auf dem Herzen lag, als sie Jesus sah. Ich habe mich gefragt, was ist das Allererste, was mir einfallen würde, wenn ich Jesus leibhaftig vor mir sehen würde? Jesus zu erkennen ist A, das Ergebnis hingegebener Liebe. Das sehen wir hier an dem Leben von Maria, an diesem Erlebnis. Jesus zu erkennen ist außerdem 1:1 mit der Erwartung verknüpft: Lehre mich. Lehre mich, du bist mein Herr, sag mir, was ich tun soll. Und es ist außerdem, Jesus zu erkennen, ist außerdem Leben finden. In ihm ist das Leben. Er ist nicht tot, er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Der Leichnam ist nicht einfach umgezogen. Der war weg, den gibt's nicht. Es gibt kein Grab von Jesus, zu dem wir hinpilgern könnten, um dort irgendwie ein religiöses Erlebnis zu feiern. Gibt's nicht. Also ihr könnt gerne Jerusalem besuchen und die Grabesstätte. Es ist lohnenswert und es ist auch spannend, sich das anzusehen. Aber es ist leer. Es ist leer, da ist keiner mehr. In ihm ist das Leben. Und was passiert, als hier auf diese Leichensuche stattdessen das Leben kommt? Jesus spricht weiter zu ihr. Kapitel 20, Vers 17. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Wow. Das ist wie wenn man Eier kocht und die dann mit kaltem Wasser abschreckt. Also, das wäre jetzt aber ein unromantisches Ende von dieser schönen Begegnung, oder? Aber wisst ihr was? Jesus begegnet seiner Nachfolgerin, er gibt sich ihr zu erkennen und dann gibt er ihr einen Auftrag. Und er sagt ihr: Weißt du, jetzt geht es weiter. Du hast mich erkannt, ich lebe, ich bin nicht tot und jetzt habe ich eine Aufgabe für dich und ich möchte, dass du die für mich erfüllst. Und er gibt ihr die Aufgabe, sofort zu den Jüngern zu gehen. Sie darf ihn nicht sofort berühren. Jesus musste zuerst zu seinem Vater auffahren. Also wir sehen, das war wirklich der allererste Moment, in dem Jesus hier sich zu erkennen gab. Alle späteren Begegnungen waren anders. Da gab sich Jesus auch der Berührung preis und ließ sich von seinen Nachfolgern berühren und anfassen, aber hier noch nicht. Und er sagt: Rühre mich noch nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Und dann gibt er ihnen einen Auftrag, gibt er Maria einen Auftrag und sagt ihr: Geh und erzähle das weiter, was du hier gesehen hast. Und ist das im Endeffekt auch in unserer Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das keine Einbahnstraßennachfolge, der uns einfach sich zu erkennen gibt und dann leben wir in einem seligen Zustand und sind glücklich, sondern er gibt uns einen Auftrag. Erzähl das weiter, was du erlebt hast. Leiche gesucht, Leben gefunden. Wir lernen in dieser Geschichte der Auferstehung, was passiert, wenn der Auferstandene sich dir zu erkennen gibt. Es verändert dein Leben durch und durch. Es verändert dein Leben komplett. Wir folgen keiner toten Religion nach. Wir folgen keiner leblosen Hoffnung nach, die an einem Grabstein endet, sondern wir folgen unserem Herrn und Meister nach, der lebt, der lebendig ist, der sich uns zu erkennen geben möchte und der will, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben und ihm als unser Meister nachfolgen. Ihn mit Rabuni ansprechen. Ich habe noch nie so zu Jesus gebetet, aber vielleicht können wir das ja auch mal so persönlich einfach für uns mitnehmen. Sagen: Ich spreche Jesus mal so im Gebet an. Mein Meister, mein Lehrer, lehre mich, sage mir, was ich tun soll und ich will es tun. Das möchte ich dir heute mitgeben, euch heute, heute hier seid und Amen. Lasst uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Wenn du beten möchtest, darfst du das gerne tun. Und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab.